Mega-Börsengänge, da kommen bei mir so Gedanken wie kurz vor der Dotcom-Blase auf.
SpaceX braucht mindestens 12 Monate Börsennotiz und muss danach profitabel sein. Die EZB ist vielleicht eher an einem neutralen Leitzinsniveau dran, wo sie also die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst. Man kann darauf wetten, wer Kandidat wird oder Nachfolger von Donald Trump beispielsweise als zukünftiger Kandidat.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im schönen Hamburg bei dem Donner und Reuschel Kapitalmarktausblick, den ich gemeinsam mit unserem Chefvolkswirt Carsten Mumm heute für Sie moderieren darf. Mein Name ist Christoph Hummel. Der Kapitalmarktausblick läuft heute unter dem Arbeitstitel Mega Börsengänge. Was dürfen Sie von uns dazu erwarten? Wir reden einmal, Carsten, natürlich über den Aktienmarkt. Wir reden über IPOs. Die schlagenden Namen sind Ihnen bekannt. Die Zinsentscheide der letzten Tage, einmal von der Notenbank in Japan, der EZB und natürlich der amerikanischen Zentralbank. Wir reden selbstverständlich über Nahost und am Ende noch über die Prediction Markets und auf drei Dinge, auf die Sie achten sollten. Carsten, Mega-Börsengänge, da kommen bei mir so Gedanken wie kurz vor der Dotcom-Blase auf. Warum laufen die Aktienmärkte im Moment so gut und wie lange laufen sie noch so gut weiter?
Ja, sehr gute Frage, die uns auch tagtäglich beschäftigt, zumal wir ja auch nicht nur diese positive Stimmung haben aus den Aktien, IPOs heraus, also aus den großen Mega-Börsengängen, sondern einige Belastungsfaktoren, und die sind ja fast, also medial zumindest, überbordend da, ne? und überwiegend. Also das Thema Nahosten, da sprechen wir gleich nochmal drüber natürlich. Dann immer wieder das Thema fehlende Strukturreformen in Deutschland, beziehungsweise die schwache wirtschaftliche Entwicklung, auch die Exporte stocken, die Konkurrenz aus China und. Also die Reihe ist ja nach wie vor sehr, sehr lang und es fehlen eigentlich so diese positiven Impulse. Warum sind die Aktienmärkte so positiv? Oder stehen teilweise auf All-Time-Highs. Das liegt daran, dass die Aktienmärkte natürlich nicht die heutige Nachrichtenlage, das Hier und Jetzt, bewerten, sondern die Zukunft einpreisen. Und da gibt es eben einige Dinge, die doch einiges auf Besserung hindeuten, um das mal so zu sagen. Also um den Nahen Osten vielleicht mal zu nehmen. Es gibt die Hoffnung natürlich immer, dass wir eine Deeskalation sehen. Und nicht nur das, sondern dass wir auch, und das ist aus wirtschaftlicher Sicht ja besonders wichtig, die Straße von Hormuz wieder funktionierend sehen. Es gibt die Hoffnung, dass die Zinsen, die Leitzinsen der Notenbanken, sprechen wir auch gleich nochmal drüber, nicht ganz so stark steigen oder perspektivisch sogar wieder fallen können. Und es gibt natürlich die ganz große Hoffnung auf enorme Produktivitätsgewinne durch die künstliche Intelligenz. Das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren, die die Börse antreiben. Was man allerdings auch sagen muss, ist, wir haben hohe Bewertungen, also die Aktien sind nicht mehr günstig, aber es ist nicht völlig grundlos und völlig ohne Basis. Und das kann man daran erkennen, dass die Berichtssaison zum ersten Quartal außerordentlich positiv war. Viele Unternehmen waren in der Lage, ihre Gewinne sehr, sehr gut voranzubringen, sehr, sehr deutlich auszubauen. Und so kann man sagen, das ist eigentlich die Gemengelage, auf die die Börsen zurzeit fußen. Wir können das vielleicht ganz kurz auch nochmal anhand eines Charts zeigen. Da sehen wir nämlich, wie sich jetzt zuletzt dieser Chart zeigt, ungefähr anderthalb Jahre der DAX entwickelt hat. Das ist, wenn wir ganz rechts schauen, die untere dunkelgrüne Linie. Also der DAX hinkt hinterher, und zwar hier im Vergleich zu dem S&P 500 US-Aktien. Das ist die hellblaue Linie. Und dann ganz oben, und das ist vielleicht eine Überraschung, europäische Aktien, der Eurostoxx 50. Und die wurden insbesondere getrieben oder unter anderem auch getrieben durch Banken. Europäische Banken haben sich sehr gut entwickelt, weil sie einfach eine gute Gewinnsituation haben vor dem Hintergrund der wieder gestiegenen Zinsen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Schlagwort Produktivitätsfortschritte. Nun ist ja bekannt, dass, oder man sollte davon ausgehen, dass diese Fortschritte erst in ein paar Jahren spürbar werden, wahrscheinlich. Dass wir da also sehr weit in die Zukunft vorgreifen. Kannst du noch ein paar Worte für den Zeitraum bis dahin nennen, oder liegt das möglicherweise gar nicht so weit in der Zukunft?
Ja, es deutet sich an, dass es gar nicht so weit in der Zukunft liegt. Oder sagen wir mal, dass das natürlich eine längere Phase ist. Das wird in einigen Branchen oder in einigen Geschäftsfeldern etwas länger dauern, bis AI, ich sag mal, einen produktivitätssteigernden Fußabdruck hinterlässt. In anderen Branchen wiederum geht das aber auch sehr schnell. Also man kann insbesondere in Amerika sehen, an Umfragen beispielsweise, dass wirklich mindestens 70-80% aller Unternehmen mittlerweile AI implementieren in Geschäftsprozesse. Und das ist alles noch relativ vage, das kann man nicht messen. Mhm. Aber laut Umfragen deutet zumindest einiges darauf hin, dass es auch gelingt, die Produktivität zu erhöhen. Übrigens gibt es ähnliche Umfragen auch vom IFO-Institut unter deutschen Unternehmen. Da sind zumindest 50% im Moment der befragten Unternehmen schon dabei, AI zu implementieren, also KI, künstliche Intelligenz. Und da ist eine ordentliche Dynamik drin. Das war vor einem Jahr, waren es gerade mal 40%. Also es geht durchaus schon in die Richtung. Und was man zumindest auch sagen kann, ist, das ist für uns ganz wichtig aus volkswirtschaftlicher Sicht, es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass KI zumindest in der Breite Jobs oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ersetzt. Es sieht eher so aus, als wenn KI, zumindest in der Breite, Ausnahmen gibt es natürlich immer in kleinen Teilen, als wenn KI aber dazu führt, dass tatsächlich Arbeitsplätze oder Jobs produktiver ausgestaltet werden können. Also das kann man alles noch relativ schwer und überhaupt gar nicht genau bemessen. Aber es sieht zurzeit so aus, als wenn tatsächlich schon Produktivität steigt, dadurch, dass KI implementiert wird.
Ja, ich denke, wir merken das auch an uns selber. Zumindest darf ich das für mich in Anspruch nehmen, dass ich selber auch immer häufiger KI nutze für verschiedenste Dinge. Insofern wollen wir hoffen, dass diese spürbare Fortschritte da tatsächlich in nächster Zukunft stattfinden. Ja. Ansonsten möchte ich mich doch wieder auf die Dotcom-Zeit erinnern. Ja. Da hat es ja auch dann ein paar Jahre tatsächlich gedauert, bis die Früchte dessen, was damals entwickelt wurde und die Hoffnung darauf, auch die Börsenkurse getrieben hatte, sich in der Realwirtschaft niedergeschlagen haben.
Das stimmt, vielleicht nur ganz kurz eine Ergänzung dazu. Und ich werde ganz oft gefragt und ich mache mir diese Gedanken auch selber, ist das eine vergleichbare Situation mit der Situation vor 26 Jahren, also das Platzen der Internetbubble? Und ich denke, da muss man eine wesentliche Unterscheidung auch machen. Also zum einen zumindest die großen Indextreiber, also diese großen Tech-Unternehmen und auch damit zusammenhängend ja viele Industrieunternehmen, die arbeiten für diese Tech-Unternehmen, indem sie zum Beispiel Datencenter aufbauen. Ne? Das sind klassische Industrieunternehmen, die da unterstützen. Also viele Unternehmen machen tatsächlich sehr viel Gewinn, das hatte ich eben schon gesagt. Und ein weiterer Aspekt in meinen Augen ist wichtig, ich begegne heute kaum Leuten, die mir erklären, dass wir in einer New Economy sind und dass die Regeln der Wirtschaft neu geschrieben werden müssen. Mhm. Und so eine Stimmungslage haben wir eigentlich vor 26 Jahren gehabt. Also sprich eine überschäumende Euphorie, wo eigentlich kaum jemand darüber nachgedacht hat, dass es auch mal rückwärts gehen könnte mit den Kursen. Und die Gespräche, die ich heute führe, sind eigentlich überwiegend die sehr skeptischen Gespräche und der Gedanke daran, könnte es vielleicht zu viel sein. Und das zeigt einfach oder das deutet darauf hin, dass nicht alle Menschen schon ihr ganzes Kapital an den Aktienmärkten investiert haben, sondern eher so ein bisschen vorsichtig aufgestellt sind. Das ist also ein rein subjektiver Effekt, aber ich würde sagen, wir sind eben in keiner überschäumenden Euphorie, die oftmals eine Kursblase signalisieren.
Interessant. Du hast eben das Wort Datenzentren erwähnt. Da sind wir schon bei unserem nächsten Thema, sehr geehrte Damen und Herren. SpaceX will ja auch Datenzentren im Orbit errichten. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was über den IPO-Markt erzählen? IPO, das wissen Sie, das sind Börsengänge. Mhm. Da hat vor kurzer Zeit SpaceX einen Börsengang gemacht. Andere sind noch zu erwarten. Ich habe heute Morgen auch noch gelesen, dass in dieser Woche SpaceX tatsächlich noch mal über den Anleihenmarkt 22 Milliarden US-Dollar aufnehmen möchte. Wie wird das weitergehen?
Ja, das ist das, was uns natürlich abgesehen jetzt vom Iran-Konflikt alle mit umtreibt. Daher auch der Titel unserer Präsentation heute, nämlich diese Mega-Börsengänge. Das ist natürlich aufsehenerregend, weil das sind einfach Dimensionen, die haben wir tatsächlich so in der Historie noch nie gesehen. Wenn wir über SpaceX sprechen beispielsweise, hatte beim Börsengang ungefähr einen Marktwert von 1,75 Billionen Dollar und hat sich damit sofort, also mit der ersten Börsennotiz, in die Range der Top 10 größten börsengehandelten Unternehmen der Welt, also der 10 größten börsengehandelten Unternehmen der Welt vorgeschoben. Und das sind einfach Dimensionen, die kennen wir aus der Vergangenheit nicht. Du hast es angekündigt, es werden noch weitere kommen. Anthropic, der KI-Anbieter oder KI-Entwickler, das große Unternehmen in den USA, wird wahrscheinlich unter einer Billion Marktkapitalisierung liegen, aber auch enorm groß sein. Dann kommt OpenAI noch, der Konkurrent von Anthropic. Mhm. Alphabet hat kurz vor dem SpaceX-Börsengang 85 Milliarden eingesammelt an der Börse, indem es neue Aktien ausgegeben hat. Also das sind wirklich schon enorm große Börsengänge, die wir sehen.
Und wo kommt das ganze Geld dafür her, Carsten?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Also zum einen muss man sagen, ich habe das eben so ein bisschen skizziert. Es ist sicherlich so, dass, ich sag mal, nicht alle gerade großen Kapitalmarktteilnehmer oder auch Kleinanleger all-in positioniert sind, also schon alles investiert haben. Das heißt, es gibt noch gewisse Cashbestände. Es gibt aber sicherlich auch den Effekt, dass teilweise dann Geld aus anderen Anlageklassen abgezogen wird oder aus anderen Aktien abgezogen wird. Und der ein oder andere große Large Cap, das ein oder andere große Large Cap Tech-Unternehmen in den USA, die Namen, die wir kennen, sind in den letzten Wochen nicht unbedingt so gut gelaufen. Es mag sein, dass das damit zusammenhängt, etwas umgeschichtet wird. Und wir haben ja auch die Situation gesehen, dass Gold beispielsweise oder Bitcoin beispielsweise auch nicht gut gelaufen sind. Bitcoin hat nochmal einen kleineren Kurssturz erlebt. Genau parallel zu dem IPO, zum Börsengang von SpaceX. Also das heißt, das Geld wird, ich möchte es mal so ausdrücken, zusammengekratzt, um dann auch entsprechend investiert zu werden. Aber es muss nicht nur liquidiert werden, es ist sicherlich auch Cash.
Jetzt leben wir in einer Welt, wo immer mehr passiv investiert wird, also über Indexprodukte. Wie kann man sich das technisch vorstellen? Denn ich habe gelesen, dass auch SpaceX in dieser Woche noch, am Ende dieser Woche in den Nasdaq aufgenommen werden soll. Nun gibt es ja auch sehr viele Nasdaq-ETFs oder ETFs, die den Nasdaq, den Index abbilden. Ja. Was läuft da im Hintergrund ab,
Carsten? Ja. Also das kann man sich eins zu eins ab oder kann man sich denken, kann man sich ausrechnen in Anführungsstrichen, wenn wir über Indexfonds sprechen, da ist es ja so, dass diese eben eins zu eins die Wertentwicklung des Index abdecken und viele davon investieren dann eben auch mehr oder weniger eins zu eins, zumindest in die sehr großen indextreibenden Titel. Und das bedeutet auch, dass eben mit dem Börsengang von SpaceX noch nicht, aber dann eben spätestens, du hast es eben angedeutet, mit der Aufnahme in Indizes, diese Index-Tracker, wie man die ETFs auch nennt, natürlich diese Positionierung kaufen müssen und dann entsprechend eben andere Aktien möglicherweise verkaufen müssen. Das wird stattfinden. Das treibt sicherlich am Anfang auch ein ganzes Stück weit den Kurs. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir bisher eigentlich eine ganz ordentliche Kursentwicklung gesehen haben. Allerdings muss man das so ein bisschen relativieren, weil da kommen nicht sofort 1,75 oder zwischenzeitlich waren es 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung dieses Unternehmens an die Börse oder in den Index, sondern es wird eben danach berechnet, wie groß der sogenannte Free Float ist. Das heißt, es ist ja nur ein kleiner Teil aller Aktien, die es von SpaceX gibt, an die Börse gegangen. Der Großteil liegt immer noch insbesondere bei Elon Musk oder anderen Eignern, Mitarbeitern beispielsweise aus der Firma. Und dieser kleine Teil, der macht gerade mal 75 Milliarden aus. Also das ist einigermaßen überschaubar. Das heißt, es wird gewisse Umschichtungen sicherlich geben. Aber ansonsten erfolgt die Indexaufnahme relativ reibungslos. Und dann gibt es noch Unterschiede je nach Index. Du hast es eben angesprochen, die Nasdaq, MSCI, das ist ein anderer Indexanbieter, oder auch Russell 2000, das ist ein anderer Index auch in den USA, die haben extra für den SpaceX IPO die Indexaufnahmeregeln geändert, dass man schneller diesen Titel aufnehmen kann, dadurch sind es nur wenige Tage. Der S&P 500 beispielsweise, also S&P bleibt bei den Aufnahmebedingungen für die Indizes, also für den S&P 500 und das heißt, SpaceX braucht mindestens 12 Monate Börsennotiz und muss danach profitabel sein. Das ist es heute ja noch nicht. Wird sich zeigen, wie schnell das geht. Also die Aufnahme in den S&P 500 dauert dann entsprechend ein bisschen länger.
Carsten, wir kommen zum nächsten Thema, nämlich die Zinsentscheide. Präsent für mich ist noch sehr der amerikanischen Zentralbank mit dem neuen Zentralbankpräsidenten Kevin Walsh. Der hat nichts gemacht, aber viel gesagt. Ja. Im Gegensatz zur japanischen Zentralbank, die hat viel getan und wenig gesagt, fand ich vor einigen Tagen. Nämlich die Zinsen angehoben. Dasselbe hat auch die Europäische Zentralbank getan. Was ist da los? Warum können die einen oder erhöhen die einen, die anderen aber nicht?
Ja, auch auf die Zinsentscheidung der Notenbanken achten wir natürlich ganz besonders und explizit. Fangen wir mal mit der EZB an, weil sie war die erste im Reigen, die Zinsen angehoben hat in diesem Fall. Wir können das anhand des Charts auch sehen. Der EZB-Leitzins ist die rote Linie. Und da sehen wir ganz rechts eben diese Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkt von 2 auf 2,25. Was hat stattgefunden? Das war erwartungsgemäß, müssen wir ehrlicherweise sagen. Die EZB reagiert natürlich auf die stark erhöhte Inflation, die wir seit März, also seit der Eskalation des Iran-Konflikts hatten. Jetzt muss man immer dazu sagen, oder viele Kritiker sagen, ja, aber das ist ja ein Energiepreisschock, der resultiert aus explodierenden Rohölpreisen aufgrund dieser kriegerischen Eskalation. Wenn die EZB die Zinsen anhebt, dann kann sie die Ölpreise nicht senken. Das ist natürlich richtig. Und trotzdem hat die EZB in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen, denn sie ist dafür verantwortlich, auch Inflationserwartungen zu verankern unten und Zweitrundeneffekte zu vermeiden. Das heißt also, die Weitergabe dieses initialen Ölpreisschocks über Endverbraucherpreise, über Dienstleistungspreise in die gesamte Wertschöpfungskette. Und wichtig ist vor allen Dingen, ich sag mal, dieser psychologische Effekt, dass die EZB ein Zeichen setzt und sagt, wir sehen das Thema, wir reagieren entsprechend drauf, wir stehen Gewehr bei Fuß, um Inflationsgefahren zu bekämpfen. Also das war insofern nicht überraschend. Und wenn wir das Niveau anschauen im Chart, dann sehen wir auch, das ändert eigentlich an dem Zinsniveau nicht viel. Wir waren im Zuge der Hochinflation in den Jahren 22, 23 bei 4,5% Leitzins, sind jetzt immer noch grob gesagt bei der Hälfte. Mhm. Wie ist die Perspektive? Ich gehe davon aus, dass wir von Seiten der EZB im Laufe der nächsten Monate noch eine weitere Leitzinsanhebung sehen können. Ob eine dritte Leitzinsanhebung kommt, das wird insbesondere davon abhängen, wie sich die Ölpreise entwickeln, ja, dann bis zum Jahresende. Mhm. Kurzer Blick auf die USA, auch den US-Leitzins, das ist die obere dunkelblaue Linie in diesem Fall, sehen wir hier. Und wir sehen eben keine Leitzinsanpassung unter der ersten oder nach der ersten FOMC-Sitzung. Das ist das Entscheidungsgremium des FOMC unter dem neuen Präsidenten Kevin Warsh. Das mag vielleicht Donald Trump ein bisschen geärgert haben, weil er hat irgendwann mal gesagt, Kevin Warsh, von dem erwarte ich sofortige Zinssenkung auf 1% und nicht auf über 3, wo wir hier heute noch stehen. Aber es ist völlig nachvollziehbar. In den USA haben wir noch eine höhere Inflationsdynamik als in der Eurozone, zuletzt 4,2%. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass wir auch im Vergleich zur Eurozone ein dynamischeres Wachstum haben. Also der Arbeitsmarkt schwächt sich nur marginal ab. Wir sehen keine deutliche Wachstumsschwäche. Und insofern war das nachvollziehbar. Und für die Märkte hat Kevin Warsh dann positiv überrascht, weil er insgesamt eigentlich ganz klar gesagt hat, die Unabhängigkeit der Notenbank soll erhalten bleiben. Das ist wichtig auch, um Inflation auf niedrigen Niveaus zu verankern und Zinsen auch auf niedrigen Niveaus zu verankern. Und damit ist davon auszugehen, dass wir von Seiten der Fed erstmal, müssen wir sagen, keine Leitzinsanpassung sehen, weder nach oben noch nach unten. Es wird insbesondere dann auch davon abhängen, wie entwickeln sich Ölpreise und Inflation.
Ganz interessant fand ich ja auch die Tatsache, dass er das Volumen seiner Erklärung, wenn er also verliest, was dort entschieden wurde in dem Gremium, von 340 Worten auf 140 reduziert hat, was ja erheblich ist.
Ja.
Das heißt, ich verstehe das so, dass er auch davon zu etwas zurückweichen wird, zu sehr in die Zukunft moderieren zu wollen oder zu müssen, also diesen Ausblick gleich auch mitzuliefern, was in der Zukunft von der Fed, von der amerikanischen Zentralbank auf der Zinsentscheidungsseite zu erwarten ist. Kann man das so interpretieren?
Ja, das stimmt absolut. Und das hatte er auch angekündigt eigentlich. Und ich drücke es mal ein bisschen anders aus. Er möchte sich nicht so sehr treiben lassen und er möchte sich einfach nicht rechtfertigen müssen für seine Geldpolitik. Ja. So drücke ich das mal aus. Und das ist, glaube ich, für die Geldpolitik an sich jetzt gar nicht ungesund, das nimmt so ein bisschen vielleicht die Berechenbarkeit raus, also eine Forward Guidance, die wir mal zu Null- und Negativzinszeiten hatten, so sinngemäß Monate und Jahre lang werden wir die Zinsen nicht nach oben schieben, das wird mit Sicherheit von Kevin Warsh jetzt unter der neuen Ägide nicht stattfinden. Und was noch ganz spannend ist, er hat was gemacht, was die Bundesregierung auch gemacht hat, schon ein paar Mal, ich drück's mal etwas lax aus, einen Arbeitskreis eingerichtet. Und zwar mit der Aufgabe, bis zum Jahresende Nuancen an Veränderungen oder Veränderungspotenzial in der geldpolitischen Strategie der Fed auszuarbeiten. Und da werden dann andere Dinge noch eine Rolle spielen. Es wurde im Vorwege schon mal diskutiert, ob möglicherweise das Inflationsmaß, das für die Fed, für die geldpolitische Steuerung relevant ist, ein anderes wird. Es ist davon auszugehen, das hat Kevin Warsh auch im Vorwege schon gesagt, dass er die Bilanzsumme der Fed, die ja auch durch Wertpapierkäufe in den letzten Jahren aufgebläht wurde, reduzieren möchte. Und da wird es sicherlich noch einige spannende Nuancen geben, dann in den nächsten Monaten oder spätestens bis Jahresende.
Also tatsächlich eine erhebliche Veränderung, wo man möglicherweise auch schon eine Vorbereitung getroffen hat, wie du es eben erwähnt hast, von diesem Niedrig- oder Tiefzinsumfeld der Zeit seit der großen Finanzmarktkrise, was ja extrem lang war, nach meinem Dafürhalten. den Weg zu ebnen für ein möglicherweise anderes Zins- oder damit auch Inflationsumfeld in der Zukunft.
Absolut.
Eine Frage hätte ich noch zu dem Thema, Carsten. Und zwar jetzt dieser Unterschied in dem, was entschieden wurde. Lässt sich dahinter auch vermuten, dass die EZB bzw. die Fed einen anderen Blick auf die Ölpreisentwicklung hat? Dass die EZB davon ausgeht, dass die Effekte, dass aus Nahost eine längerfristige Inflation zur Folge haben wird, die Amerikaner das weniger vermuten oder stecken da, du hast auch Arbeitsmarkt und so weiter erwähnt, doch andere treibende Kräfte dahinter.
In meinen Augen ist der entscheidende Faktor vielleicht für diese differenzierte Sicht auf die Märkte, obwohl wir in Amerika ein höheres Inflationsniveau haben, ist in meinen Augen das Leitzinsniveau, was wir haben, wo eben doch noch ein deutlicher Unterschied herrscht. Also man kann sagen, die EZB ist vielleicht eher an einem neutralen Leitzinsniveau dran, wo sie also die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst, während die Fed eher noch in einem restriktiven Bereich ist. Also insofern möchte ich es mal so formulieren, der Handlungsdruck auf Seiten der EZB war durchaus ein bisschen größer, eben dieses Zeichen zu setzen, wie ich das eben angesprochen habe.
Interessant. Jetzt, was uns alle natürlich immer noch sehr beschäftigt, ist die Situation in Nahost. Ich möchte nicht immer im Iran sagen, es geht natürlich um den Iran, aber ich glaube, dahinter steckt noch viel mehr. Was kannst du uns zu dem aktuellen Status quo sagen, Carsten, und was bedeutet das für uns? Also wichtig für mich ist immer, es geht ja da jetzt zunächst erstmal, ich glaube, es ist auch noch gar keine Einigung erzielt worden, aber es geht ja erst einmal über die nächsten 60 Tage, wo man gesagt hat, da soll ein Waffenstillstand herrschen, die Straße von Hormuz geöffnet werden, aber man möchte diese 60 Tage tatsächlich dafür nutzen, um in einem friedlichen Umfeld die Zeit danach entscheiden zu können, was das im Detail bedeutet. Ist das richtig? Und es kommt ja noch dazu, ich glaube, Trump hat inzwischen 41 Mal gesagt oder behauptet, es sei jetzt eine Einigung erzielt worden. Ja. Aber damit das Wort auch an dich, Carsten, du bist da viel näher dran.
Ja, absolut. Also die Lage ist nicht ganz so klar, wie man vielleicht denken oder wie wir uns das erhoffen würden und wie Trump das vielleicht auch suggeriert durch seine andauernde Wiederholung, es sei alles klar. Ja. Das ist es de facto nicht, wie wir wissen. Also es ist eine Art Vorvertrag, so möchte ich das jetzt mal ausdrücken, der also im Grunde genommen regelt, dass man in Verhandlungen gehen möchte und wohl auch regelt, dass die Straße von Hormuz während dieser 60 Tage Verhandlungszeit frei passierbar sein soll. Das ist aber de facto noch nicht der Fall. Auch da, sage ich mal, haben wir nach wie vor die Situation, wie eigentlich in den letzten 3 Monaten insgesamt. Es gibt Signale von der einen Seite, die werden aber nicht unbedingt bestätigt von der anderen Seite. Und dann gibt es vor allen Dingen gegenseitige Vorwürfe, dass man sich an die Vertragsbedingungen nicht halten würde. Das war jetzt vor kurzem ja wieder der Fall. Der Iran hat die Straße von Hormuz wieder geschlossen, weil eben noch Angriffe im Libanon durch die Israelis stattgefunden haben. Also die Lage ist nach wie vor sehr sehr unübersichtlich. Es steckt ganz viel Hoffnung drin. Wenn wir auf die Charts mal schauen, dann können wir an dieser Grafik hier sehen, dass also zumindest diese Datenlage noch nicht zeigt, dass nennenswert mehr Verkehr durch die Straße von Hormuz geht. Das ist nach wie vor sehr unsicher. Und wir können auf der anderen Seite aber sehen, dass die Märkte im Sinne der Ölpreise schon sehr, sehr deutlich reagiert haben. Die hellblaue Linie auf diesem Chart hier zeigt den Ölpreis Sorte Brent in Euro gerechnet. Und da sehen wir, dass wir mittlerweile unter die Marke von 70 Euro pro Barrel gefallen sind. Das spüren wir an den Tankstellen. Es wird deutlich günstiger, schon wieder zu tanken. Das werden wir in den nächsten Monaten auch an den Inflationsraten sehen. Aber Fakten zu dieser Preisentwicklung sind eigentlich noch zu wenige da, müssen wir ehrlicherweise sagen. Es bleibt also zu hoffen, dass es tatsächlich eine konstruktive Verhandlungszeit jetzt gibt, die nächsten 60 Tage, dass zwischenzeitliche Sperrungen der Straße von Hormuz möglichst ausbleiben, beziehungsweise dass der Verkehr dann beginnt, tatsächlich wieder sehr viel flüssiger zu laufen, damit diese Staus oder dieser Stau, der sich da gebildet hat, sich langsam auflösen. Und trotzdem wird es eben so sein, dass wir ja einige Zeit brauchen, bis sich der Stau aufgelöst hat, dass Nachfrage oder Förder- und Verladekapazitäten zerstört sind. Das heißt, der Ölmarkt wird nicht sofort wieder mit sehr viel Öl geflutet werden. Das dauert einfach ein bisschen. Und was wir natürlich auch berücksichtigen müssen, ist, dass die Nachfragesituation im Moment noch relativ schwach ist, weil wir eine gesamtwirtschaftliche schwache Nachfrage eigentlich haben.
Also wichtig zu wissen, glaube ich, ist dann auch in dem Zusammenhang, korrigiere mich, wenn ich mich falsch lege, dass da jetzt natürlich viel Hoffnung vorliegt, aber auch gleichzeitig auch die weltweite Ölversorgung immer noch aus Vorräten befriedigt wird.
Ja, also aus Vorräten, die zu Neige gehen,
genau.
Das muss man dazu sagen.
Ja.
Und das heißt natürlich auch, die Vorräte werden, sobald der Ölfluss wieder funktioniert, erst einmal aufgefüllt werden müssen.
Ja. Na, interessant und wichtig erscheint mir auch, dass es zumindest das, was ich gelesen habe, dass die Entscheidung darüber, ob tatsächlich Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren, von den Versicherungsgesellschaften getroffen werden.
Ja.
Insofern
also natürlich jedes
muss
Schiff
da tatsächlich noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass diese Einigung dann tatsächlich auch wasserdicht ist.
Absolut, die Einigung muss wasserdicht sein. Und die Kernfrage ist, und das ist ja an dieser Stelle überhaupt gar nicht so klar, aber sehr wichtig, wie sind denn die Konditionen eigentlich für die Durchfahrt zukünftig? Es sieht zurzeit so aus, als wenn das iranische Regime, was also ja immer noch da ist, möglicherweise gefestigter ist als vorher, dieses theoretische Risiko, was wir immer schon alle kannten, man kann diese Straße sperren und möglicherweise als Mautstraße nur wieder öffnen. Also für jeden Transfer, für jede Durchfahrt wird Geld verlangt, dass das tatsächlich eine zukünftige Regelung sein könnte. Und dann schwingt natürlich immer mit die Drohkulisse, man könnte diese Straße wieder sperren, man könnte vielleicht doch durch Raketenbeschuss einen Tanker mal zum Sinken bringen oder zumindest beschädigen. Und darum sehen die Versicherungen, wie du das eben skizziert hast, eben sind eine neuralgische Quelle eigentlich in dieser Fragestellung. Denn kein Schiff fährt durch, wenn es nicht versichert ist. Das muss man einfach so sehen.
Ja. Also meine persönliche Hoffnung, dass jetzt tatsächlich auch eine Vereinbarung getroffen werden kann, beruht ja tatsächlich auf der Tatsache, dass der größte Teil dieser weltweiten Ölversorgung aus amerikanischen Lagerbeständen bestellt wird. Und du hast es eben erwähnt, dass die auch zur Neige gehen könnten oder werden. Das heißt, der Druck vor allem auf die Amerikaner, sich zu einer Einigung aufzuraffen und auch dafür einiges zu akzeptieren, ist erheblich im Moment.
Einiges zu akzeptieren, aber was wir dann alle in Anführungsstrichen ausbaden müssen, was die Welt mit ausbaden muss, so muss man es tatsächlich sehen, dass die Amerikaner einen sehr viel höheren Druck haben, offensichtlich zu dieser Regelung zu kommen, verbessert die Verhandlungsposition des Iran.
Ja. Ein ganz anderes Thema, sehr geehrte Damen und Herren, Prediction Markets. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff geläufig ist, aber tatsächlich, das spüre zumindest ich auf den Aktienmärkten, holt man sich dort sehr, sehr viele Informationen her inzwischen, nämlich dahingehend, was erwartet die Gesellschaft oder der Markt im weitesten Sinne von dem Verlauf, dem zukünftigen Verlauf auf den Märkten. Da reden wir auch von Schwarmwissen natürlich, also alles Dinge, die jetzt natürlich auch in unserer modernen Welt viel besser, Daten, die viel einfacher und viel präziser zu sammeln sind. Und damit natürlich auch die Prognosequalität dieser Umfragen kontinuierlich verbessern. Carsten, erzähl uns ein bisschen was zu diesem neuen, es ist ja kein Segment, dieser neuen Form von der Informationssammlung.
Ja, Informationssammlung, Prognosefähigkeit
kann man Prognosefähigkeit, das gefällt mir besser.
Rein interpretieren. Also worum geht's? Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt sogenannte Wettmärkte, bei denen man eben auf Ausgänge bestimmter Ereignisse, so muss man es eigentlich sagen, wetten kann. Was sind das für Ereignisse? Das sind Wahlen beispielsweise. Man kann heute auf einem dieser Wettmärkte oder auf verschiedenen dieser Wettmärkte schon darauf wetten, wer die Midterm-Elections gewinnt, also welche Partei, Republikaner oder Demokraten, die finden ja im Herbst in den USA statt. Man kann darauf wetten, wer Kandidat wird oder Nachfolger von Donald Trump beispielsweise als zukünftiger Kandidat.
Das kennen wir ja auch hier in Deutschland schon.
Genau, absolut. Man kann auf sportliche Ereignisse wetten, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und das Spannende daran ist eigentlich im Unterschied zu Umfragen. Umfragen gab es ja schon seit jeher, dass das eben nur eine Meinung ist, diese Umfrage. Mhm. Aber bei an den Wettmärkten, wo sozusagen die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse oder gegen bestimmte Ereignisse, dass sie eintreten oder nicht eintreten, die Wahrscheinlichkeiten entsprechen diesem Marktpreis. Und ich kaufe also diese Wahrscheinlichkeit, wenn ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis sich natürlich erhöht, weil dann steigt der Preis sozusagen, also der Kurs, und ich kann höher wieder verkaufen. Und das Wichtige eben ist, dass hier wirklich Geld eingesetzt wird und entsprechend man nicht einfach nur wie bei einer Umfrage entsprechend eine Meinung äußert, sondern sich schon sehr, sehr genau überlegt, entsprechend Recherche anstrebt, sich einfach genau informiert, in welche Richtung kann sowas gehen. Und je genauer die Teilnehmer an diesen Prediction Markets sich informieren, umso mehr kann man von Schwarmwissen eigentlich tatsächlich sprechen. Also das heißt, es ist schon eine sehr, sehr sophistizierte Grundlage für diese Preisbildung gegeben. Und das macht es so spannend. Es gibt schon seit längerem Predict It, da kann man in Anführungsstrichen mit Dollar auf diese Ereignisse wetten. Und noch spannender ist eigentlich in den letzten Jahren geworden durch zwei Plattformen, die von sich reden gemacht haben. Das ist Kalshi auf der einen Seite und der zweite Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der kommt aber gleich wieder, wo man nämlich mit Kryptowährungen beispielsweise auf diese Ereignisse wetten kann. Und der Vorteil ist bei diesen beiden Plattformen, dass man insgesamt noch sehr viel Marktteilnehmer hat und sehr viel mehr Geld in diesen Wetten involviert ist. Und je mehr Geld involviert ist oder je mehr Marktteilnehmer da sind, umso besser wird dann auch die Prognosefähigkeit dieser Wettmärkte. Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung, die wir auch eigentlich tagtäglich zumindest bei einigen Ereignissen mit berücksichtigen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem nicht 100%, dass es in die Richtung geht, wie diese Prediction Markets es prognostizieren. Aber die Prognosefähigkeit ist doch relativ gut und besser als bei Umfragen zum Beispiel. Konkretes Beispiel, was für uns alle vielleicht ganz spannend ist, es wird unter anderem auch gewettet darauf, wer die WM gewinnt, die zurzeit stattfindet. Und da wird bei Kalshi und bei anderen Prediction Markets auch, ich muss kurz gucken, Frankreich mit knapp 20% als Favorit gehandelt. Es folgen Spanien und danach England.
Faszinierend. Also vor allem diese Symbiose aus einer Art Sportwette auf Marktereignisse oder Marktverläufe. Ja. Das war mir in der Form gar nicht geläufig. Mhm. Ich hätte jetzt fast gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, wenden Sie sich gerne an Ihren Berater, um dazu mehr zu erfahren. Dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber benutzen Sie doch vielleicht die künstliche Intelligenz, wenn Sie sich dafür interessieren.
Christoph, lass mich noch den Namen nachliefern.
Ja.
Polymarket.
Polymarket.com
ist der zweite.
Absolut. Genau, ja. Absolut. Wir sind bei unserem letzten Thema, sehr geehrte Damen und Herren. Auf diese drei Dinge sollten Sie achten. Darüber werden Sie in Zukunft mehr erfahren. Das wollen wir jetzt regelmäßig zum Ende unseres Kapitalmarktausblickes aufnehmen. Das heißt, wir werden uns da auch gern an die Kandare nehmen lassen, denn das funktioniert natürlich auch rückblickend. Mhm. Also von welchen drei Dingen wie haben sich welche drei Dinge denn rückblickend tatsächlich entwickelt? Das Wort an dich, Carsten.
Ja, genau. Wie haben sie sich entwickelt oder was sind auch besonders relevante Faktoren? Vielleicht? Ja. Und ich mache vielleicht zum ersten Mal 3,5 jetzt, wenn du gestattest. Mhm. Einfach weil es Spaß macht. Wir sind zurzeit im WM-Modus und die Frage ist natürlich, wie gut liegen denn diese Prediction Markets, über die wir gerade gesprochen haben? Also Frankreich, Spanien oder England sind die Top-Favoriten. Wir werden sehen,
sehr gut,
ob einer von den dreien dann tatsächlich Weltmeister geworden ist. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Ja, dann geht es natürlich eigentlich um die Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Wir werden das Thema Iran-Konflikt nicht los. Das wird gerade, Sie haben es gesagt, 60 Tage Verhandlungsphase jetzt. Das wird sehr, sehr entscheidend sein über die Frage oder zu der Frage, wie entwickelt sich die Straße von Hormuz und damit natürlich die Lieferketten, die Ölpreise. Mhm. Damit hängt unmittelbar die Inflation zusammen und daran hängen die Leitzinsen. Also das ist ein ganz wichtiger Wirkungszusammenhang, der für die Aktienmärkte Relevanz hat. Wir hoffen, dass es tatsächlich, ich sag mal, dieser Ansatz einer Deeskalation, dass der weitergeht, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben. Das Zweite ist, wenn wir nur auf die Aktienmärkte schauen, dann wird besonders relevant sein, tatsächlich, wie entwickelt sich der Kurs von SpaceX und von den anderen Big-Tech-Unternehmen, die ja in den letzten Jahren immer wieder fast alleine die Indizes getrieben haben, auf die ein ganz, ganz großer Fokus liegt, weil sich der Charakter dieser Unternehmen verändert hat, so kann man es eigentlich sagen. Wir haben es ganz, ganz lange ja die Situation gehabt, dass diese Unternehmen Cash-Cows waren, also dass sie so prosperierende Geschäftsmodelle haben und eigentlich Geld eingesammelt haben ohne Ende und im Grunde genommen waren sie auf der Anlageseite. Ja. Also sie mussten irgendwie dieses Geld anlegen. Wir sind jetzt seit einigen Monaten in der Situation, dass diese Unternehmen nicht mehr Cash shorten, sondern massiv investieren. Sie haben zunächst einmal aus dem Cash investiert, das sie ganz lange angesammelt haben und sind jetzt aber bei dem Punkt, dass sie mehr Geld brauchen. Deswegen verkaufen sie Aktien in Anführungsstrichen, deswegen die großen IPOs. Also sie sammeln Geld an den Aktienmärkten ein und sie sammeln, du hast es eben angedeutet, nennenswert mittlerweile auch Geld in Form von Fremdkapital ein, indem sie Anleihen emittieren. Das ist zunächst einmal nicht ungesund, weil Unternehmen investieren ja, um hoffentlich dann auch in Zukunft mehr Gewinne machen zu können. Die Frage ist aber trotzdem, ob da möglicherweise diese Milliardeninvestitionen, dieser Investitionszyklus irgendwann mal ein bisschen überreizt wird. Und ein Indikator dafür sind die Kursentwicklungen dieser Unternehmen. Also solange gerade SpaceX noch relativ stabil läuft, solange die anderen sich ganz gut halten und Kursrücksetzer von 10-15% sind im Rahmen des Normalen bei Aktienmärkten und insbesondere bei diesen volatilen Tech-Aktien, ist das alles noch im Plan, in Anführungsstrichen, in einer richtigen Richtung unterwegs. Aber ich glaube, das sollte man im Blick behalten. Und der dritte Punkt, den möchte ich explizit nochmal erwähnen, weil wir bei den letzten Kapitalmarktausblicken immer wieder darüber gesprochen haben, heute nicht so sehr, es hat sich auch nicht viel verändert, aber das ist die Situation in Deutschland, wenn wir auf die Politik schauen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir immer wieder Signale bekommen von Seiten der Bundesregierung, dass es doch noch nennenswerte Reformen, spürbare Reformen vor allen Dingen auch geben soll. Und es wird immer wieder gesagt, noch vor der Sommerpause, weil sich alle im Klaren darüber sind, wenn es in die Sommerpause geht, dann muss man danach erstmal wieder anfangen, in Anführungsstrichen die Arbeitskreise zusammenzuführen, dann zieht sich das ewig hin. Und die Kernfrage ist, kann die Bundesregierung Wort halten? Und sicherlich nicht in allen Punkten, die relevant sind, aber doch in einigen wichtigen Kernpunkten nochmal entscheidende Reformen umsetzen, um vielleicht auch nicht nur durch die WM bedingt, vielleicht auch durch die Politik bedingt mit einer positiven Stimmungslage in die Sommerpause zu gehen. Das ist in meinen Augen einer der wesentlichen relevanten Punkte auch weiterhin.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Carsten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Neugierde hinsichtlich dessen, was wir zu sagen haben. Wir freuen uns, Sie im nächsten Monat, also in genau 4 Wochen im Juli, wieder begrüßen zu dürfen und werden dann natürlich berichten, was aus diesen 3 Ausblicken tatsächlich geworden ist. Wir bedanken uns. Machen Sie es gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.